Ich bin Elisabeth Wert und wer mich noch nicht kennt, der darf jetzt so ein paar Kleinigkeiten über mich erfahren. Aber kurz die Frage, ist alles gut zu hören? Sonst müssen wir hier noch ein bisschen am Mikro biegen. Ich bin seit 31 Jahren verheiratet. Ich habe 3 Söhne und einen Hund. Ich lebe seit ungefähr 24 Jahren in Wuppertal und stamme eigentlich von der Küste. Und Wuppertal und Wilhelmshaven haben etwas gemeinsam, nämlich das Wetter, so wie es heute ist. Es regnet. Und meine Erfahrung eben auf dem Weg hierher war, es ist wie beim ersten Schneefall, denn wir hatten so lange keinen dichten Regen. Die Leute auf der Straße fahren einfach nur noch halb so schnell. Aber ich freue mich über das schöne Wetter, das in Strömen regnet. Ich bin ansonsten noch beruflich tätig in der evangelischen Kirche im Rheinland, bisher bis zum Sommer im Zentrum Gemeinde- und Kirchenentwicklung. Diesen Titel müssen Sie sich gar nicht mehr merken, den gibt es nicht mehr. Da gab es eine Zusammenführung und jetzt bin ich im Landeskirchenamt tätig für den Fachbereich kirchliche Netzwerke. Einige Themen, die ich habe, sind zum Beispiel Besuchsdienst, Hauskreisarbeit und zielgruppenspezifisches Arbeiten. Und ich mag meine Arbeit sehr. Und ich kann sagen, auf dem Weg zu diesem Tun heute war viel Segen im Spiel. Und auch manche Situationen, von denen ich sage, eigentlich kann es gar nicht sein, dass eine Frau mit Anfang 50 noch mal richtig einsteigt ins Berufsleben. Aber so ist es gekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ein Thema, das in den letzten Monaten, Jahren auch als Kampagne vom Zentrum Gemeinde- und Kirchenentwicklung ins Land ging, ist: Ich brauche Segen. Vielleicht haben Sie diese Aufkleber auch schon mal gesehen. Ich zeige die mal hoch. Da sind Aufkleber drauf, das ist eine Karte. Und wenn man die abgemacht hat, die Aufkleber, und sich an den Kühlschrank oder an sein Auto geklebt hat, dann ist darunter immer noch dieser QR-Code. Und jeder, der das sieht, kann eben mit dem Handy draufhalten und kriegt einen Segensspruch. Mittlerweile übrigens auch mit Gebärdensprache, ganz großartig. Und es ist ein Thema, muss ich wirklich sagen, Segen, das ja, ich ganz interessant finde, auch gerade jetzt, wo man das Gefühl hat, man hat nicht genug davon. Und da gab es noch eine Situation und die hat das eigentlich ausgelöst, dass ich da mal ein bisschen näher hingeschaut habe. Und zwar eine junge Kollegin, die sich verabschiedete, als wir noch Büros benutzt haben und nicht zu Hause waren. Wie schön war das? Ging raus und dann rief sie noch in den Flur: Gutes! Und ich dachte, was? Dann macht die Tür klapp und es war still. Gutes? Fehlt da nicht noch irgendwas? Gutes? Wetter zum Spazierengehen, heute nicht. Oder Essen erwartet mich zu Hause. Aber den Rest muss ich mir denken. Gutes also, naja. Vielleicht machen das junge Menschen heute so, dass man in Twitter-Form möglichst kurz sagt, was man wünscht oder möchte. Und dann darf sich jeder aussuchen, jede Person, was denn wohl Gutes sein könnte. Und ich denke nur, vermutlich ist das ein kurzes Eulogion. Ich habe manchmal solche Gedanken. Ein Gutwort, Eu für gut, Logion für Wort. Ein flottes Wort und der theologische Begriff dafür, dass man ja eine Art geistlichen Schnappschuss hat für den Mitmenschen. Bei Gutes bleibt aber Urheber und Ziel des Guten unbestimmt. Und dann stellt sich mir die Frage, wer weiß denn schon, was gut ist? Wer weiß denn schon, was gut ist in der Politik, für die Welt, für meine Kinder, für mich? Die Politik der 70er Jahre war eine komplett andere als heute. Aber die Menschen haben damals getan, was sie für gut hielten oder was ihnen Vorteile gebracht hat. Und selbst das wird oft als Segen oder Gutes in den Mittelpunkt gestellt. Wer weiß denn schon, was gut ist? Weiß ich das immer? Da kann ich doch mit dem Begriff Segen schon mehr anfangen. Natürlich auch, weil ich in der Kirche arbeite und eine christliche Sozialisation habe. Aber nicht nur. Irgendwie wissen, glaube ich, auch Menschen, die sonst nicht die Berührung damit haben, Segen ist nochmal was ganz anderes. Segen umfasst das Leben. Segen nimmt noch eine Person oder etwas mit hinzu, was man vielleicht sonst nicht so im Blick hat. Aber was genau ist Segen eigentlich? Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen auf die Suche begeben. Ihr hier dürft ein bisschen mithelfen und die, die zu Hause sind, die können sich auch ein paar Gedanken machen. Nämlich, was sind eigentlich Segensmomente für mich? Ich erzähle mal kurz meine und dann könnt ihr gleich für euch mal miteinander unterhalten. Und zu Hause schreibt ihr das auf oder macht es mit dem Partner, der gerade am Tisch sitzt. Meine erste Erinnerung an einen Segensmoment, das ist meine Konfirmation. Ich wurde mit 36, ich sage es nochmal, 36 anderen Konfirmanden, davon träumt man heute. Heute hat man 3,6 Konfirmanden pro Gemeinde. Mit 36 Konfirmanden wurden wir im Vorbeigehen gesegnet. Ein Segen reichte also für die 8 Leute, die um den Altar herumstanden, damit alle pünktlich nach Hause kommen zum Braten und Schnaps. Also ich weiß nicht, ob das hier so ist, aber an der Nordsee war das so. Wer konfirmiert wurde, hatte auch seinen ersten amtlichen Rausch. Zumindest war es da genehmigt. Das war der Konfirmationssegen. Und obwohl das so eine Abfertigung war irgendwie, hat der was mit mir gemacht. Das hat mich bewegt. Irgendwas ist da passiert und ich habe das mitgenommen und nicht vergessen. Ein anderer Segensmoment, das war ein paar Jahre später, der kam, als ich eigentlich verzweifelt war. Und ich will die Details nicht erzählen, aber es war keine gute Situation und ich fühlte mich wie gelähmt und hatte von irgendjemandem gehört, also Segen soll ja helfen. Also sprach ich eine Freundin an, ob sie mich segnen könnte. Und sie sagte, okay, habe ich noch nie gemacht, aber können wir gern versuchen. Und so haben wir uns zusammengetan. Ich habe noch mal geschildert, was meine Situation ist. Und sie hat gesagt, gut, das legen wir vor Gott. Dann hat sie mir die Hände aufgelegt und ich wurde gesegnet. Und was dann passiert war, erlebe ich bis heute noch, nämlich es gab eine Art Abbruch dessen, was mich bedrängt hat, wie abgeschnitten. Die Situation gab es noch, mich gab es noch und trotzdem hatte das nicht mehr diese Macht. Ein starker Segensmoment, 2 sehr unterschiedliche Segensmomente. Und ich lade Sie, ich lade euch ein, mal ganz kurz auszutauschen. Wenn jetzt vielleicht mal kurz aufstehen müsst, um einen Ansprechpartner zu haben, dann macht das. Und zu Hause schreibt es euch auf oder redet mit jemandem, der noch mit im Raum ist. Hör mal, mein Segensmoment, an den ich jetzt denke, das ist folgender. Ein paar Sekunden, halbe Minute, ganz kurz austauschen. Was ist dein Segensmoment, an den du jetzt denkst? Falls ihr noch nicht getauscht habt, ne? Also beide dürfen was sagen. Ansonsten kommt so langsam zum Schluss und merkt es euch für den Kaffee hinterher. Wäre jetzt auch total spannend. Wer mag, kann das ja mal in den Chat schreiben. YouTube habe ich gesehen, da seid ihr immer fleißig unterwegs. Denn es ist immer gut, unsere Momente zu teilen, die uns aufbauen. Gutes oder Segen? Was hat es damit auf sich? Weit verbreitet ist ja das Bild vom Segen als Zuwendung von Wohlstand, Gesundheit, das im Zusammenhang mit dem richtigen Handeln und dem guten Leben zusammengebracht wird. Nach dem Motto, du machst etwas richtig und dann bekommst du auch das Gewünschte, nämlich wie eine Belohnung den Segen. Das würde ja bedeuten, dir geht es gut, weil du etwas gut gemacht hast. Theologisch spricht man hier vom Tun-Ergehens-Zusammenhang. Muss man sich nicht merken, kann man aber so ungefähr. Tun-Ergehens-Zusammenhang, du tust was, es ergeht dir gut. Aber stimmt das immer so? Wohlstand gleich Segen? Ich denke spontan an die Mafia, an die Oligarchen, an die kriminelle Energie in der Wirtschaft. Und wenn das tatsächlich so wäre, dass Menschen immer was Gutes tun müssen, damit sie einen Segen im Sinne von Wohlstand haben und ein reiches Leben, dann würde, glaube ich, manches heute anders aussehen. Vielleicht wären dann einige Wirtschaftszweige gar nicht so reich, wie sie jetzt sind. Nur eine Vermutung. Forscht man weiter nach dem Verständnis von Segen, dann entdeckt man mit den Theologen was ganz Spannendes. Und ich muss sagen, vielen Dank, dass ich mich mit diesem Thema mal beschäftigen durfte. Es ist so schön, darin einzusteigen. Denn mit dem Segen verhält es sich genauso wie mit dem biblischen Kanon. Dieses Bild von Segen ist entstanden wie die Bibel, die immer wieder mit den Erfahrungen der Menschen und dem Beschreiben, was sie erlebt haben mit Gott, aufgebaut wurde. Das heißt, die gleiche Entwicklung hat das Segensverständnis durchlaufen wie die Bibel und auch das Gottesbild, das da drin ist. Alle, die öfter in der Bibel lesen, wissen, dass vielleicht in einigen Büchern des ersten Teils der Bibel die Auffassung, das Bild von Gott und von Segen ganz anders ist als in den späteren Büchern und auch also bei den Propheten und dann im Neuen Testament. Und man kann sehen, da ist eine Entwicklung. Und ich finde das gut, weil die Bibel eine Entwicklung mit uns geht. Wir selber machen auch verschiedene Erfahrungen und können das da ablesen. Es gibt also sehr unterschiedliche Erfahrungen, die so zusammengetragen wurden. Und es ergibt ein Bild von dem Gott, der diesen Segen gibt. Und was Gott tut und wenn wir Gottes Wunder erleben, wie er es tut. Beides, unser Bild von Gott und unser Verständnis von Segen, gleichen wie einem wachsenden Mosaik. Es wird mit den Jahren immer deutlicher, was das Bild dahinter ist. Am Anfang sehen wir es nicht. War manchmal so, aus dem Rückblick oder von oben. C.S. Lewis, einigen sicherlich bekannt, als Autor von Narnia, von den Chroniken, sagte, Wunder erzählen in kleinen Buchstaben. Die eine Geschichte mit den riesigen Buchstaben, die über die ganze Welt geschrieben ist. Zu groß, als dass wir sie lesen könnten. Wir verstehen nicht immer, was passiert. Und deshalb ist es gut, auf die kleinen Momente zu schauen und da Gott zu entdecken. Ich bin davon überzeugt, dass es sich mit dem Segen genauso verhält wie mit diesen kleinen Buchstaben der Wunder. Und dass der Segen über die ganze Welt geschrieben ist, wir es aber jetzt noch nicht erkennen können. Beim Blick in die Bibel entdecken wir, dass das Verständnis von Segen also auch eine Entwicklung genommen hat. Und es ist eine Geschichte der Emotionen der Menschen und zutiefst menschlich auch in der Auswirkung. Was wir aber auch sehen können in dem großen Entwurf, Segen umfasst das ganze Heilshandeln Gottes. Nicht nur das für die einzelnen Menschen, da gibt es auch Segen, das haben wir auch gerade ausgetauscht, aber es gibt auch den ganz großen Wurf. Nun, das sind große Worte und große Erwartungen. Die Bibel aber erklärt Segen jetzt nicht mit den geschliffenen Worten eines Theologen. Dafür mag ich dieses Buch besonders gerne. Sondern sie erzählt. Sie erzählt, was Menschen erlebt haben. Und besonders in den alten Vätergeschichten, die ganz gewiss auch Müttergeschichten sind, können wir lauter Segen entdecken in diesen Begegnungen. Schauen wir uns eine an. Abraham. Abraham ist der große Vater des Glaubens, der ganz großartige Schritte gegangen ist in seinem Leben. Und ich stelle mir vor, er tritt vor sein Zelt, guckt in den Himmel, sieht sich das alles an, sagt, tja, da kann man ja nur staunen. Und er stellt die großen Fragen der Menschheit, wer bist du, der das gemacht hat? Und warum hast du das gemacht und mich? Abraham spricht mit dem Unerklärbaren und dem großen Gott als sein Gegenüber. Und darauf folgt sogar eine Antwort, von der uns erzählt wird. Es kommt, und das finde ich spannend, erstmal ein Auftrag, nämlich: Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann kommt der Zuspruch. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen berühmt machen. Und du sollst ein Segen werden. Da ist alles drin. Erstmal der Auftrag, ne, losgehen, okay. Aber Gott verspricht Abraham hier ein segensreiches Leben, Landbesitz, viele Nachkommen, was mit Reichtum vergleichbar ist, und einen berühmten Namen. Wer will das nicht? Also zumindest gibt es viele Menschen, die gerne berühmt werden. Das sind übrigens genau die Dinge, die, von denen Psychologen sagen, das will jeder Mensch von Anfang an immer, diese Grenze will jeder erweitern. Also Reichtum haben, Ehre und Macht in unterschiedlichen Ausführungen. Und das soll dein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Schwierig an der Sache ist nur, Gott hat diesen Vorgang überhaupt nicht terminiert. Er hat einfach nur gesagt, das Ziel liegt, also der Reichtum und die vielen Nachkommen, irgendwann in der Zukunft. Genaues Lieferdatum ist nicht bekannt. Und trotzdem entscheidet sich Abraham zu glauben. Er glaubt. Er will glauben, dass der Segen dieses Schöpfergottes, der alles gemacht hat, dass dieser Segen wahr wird. Und so geht er los, er folgt dem Auftrag, bevor er diesen Segen bekommt. Er geht erstmal los. Abraham lebt fortan als Nomade, ohne festen Wohnsitz oder sichere Einkünfte. Er wird durch diese Entscheidung vollkommen abhängig von Gott. Auch immer wieder eine Frage: Was kann ich daraus für mich entdecken? Abrahams Segensgeschichte erzählt uns davon, dass das Wesen des Segens ein völliges Gebundensein an Gott ist. Es bedeutet absolute Abhängigkeit, gebunden an eine starke Verheißung. Eine Verheißung, die in unbekannter Zukunft liegt. Und Abraham glaubt Gott, geht einfach los, macht sich abhängig von Gott und glaubt dieser starken Aussage von Gott, die keinen Businessplan vorgelegt hat, sondern nur eine Zusage. Das heißt, diese Segenserfahrung aus meiner Sicht ist: Segen will Veränderung, der nur durch Wandel möglich ist. Gewinnen durch Loslassen. Eine schwere Übung, das ich vielleicht bei einer anderen Predigt mal näher erzähle. Gewinnen durch Loslassen. Das heißt, Segen widerspricht allen Kräften, die so ein Beharrungsvermögen haben, dass alles bleibt, wie es ist. Segen will verändern. Und nur durch Wandel, durch Veränderung wird sich Segen als Gottes Auftrag erfüllen. Das hängt ganz eng zusammen. Und das kann durchaus sein, dass wir auf diesem Weg in eine schwerwiegende Krise geraten. Auch das ist Abraham und seiner Familie nicht erspart geblieben. Segen erfüllt sich zeitlich und formal nicht immer nach unseren Wünschen, nicht immer nach unseren Vorstellungen. Da hat Gott seine langfristig angelegte Variante von Segenserfüllung. Da sind wir wieder bei den Mosaiksteinchen, wir können, oder Buchstaben, wir können das nicht immer lesen, was Gott will. Eine andere Perspektive, die ich auch sehr liebe, ist natürlich die parallele Müttergeschichte, die genau dazu gehört. Und es gefällt mir, es ist nämlich nicht die Geschichte von der Sarai, über die viele sprechen, sondern es ist die Geschichte der Nebenfrau. Auch eine Müttergeschichte, die unmittelbar mit dieser Segensverheißung zusammenhängt. Es geht um Hagar. Hagar, die Magd von Sarah, die keinen Auftrag bekommt, sondern eigentlich in allen Dingen die Nebenfigur ist. Sie wird gedemütigt, sie ist die ägyptische Magd. Das heißt, wer sie ansieht, sagt nur: Ach, sie schon wieder, ja gut, du kannst sie im Wasser holen. Oder putz die Kleider, hol das Essen. Hagar, die Hausmagd in der Familie, in der Großfamilie Abraham. Ihr Leben ist geprägt von Demütigungen. Trotzdem oder deshalb begegnet ihr Gottes Segen auf eine ganz besondere Weise. Und alles beginnt erstmal mit der Fantasie von dem Segen, die in den Köpfen der Familie Abraham steckt. Und zwar das, was sie meinen, was Segen wäre und wie man den erreicht. Die Erfüllung dieser Verheißung, es ging ja um Kinder und Nachkommen, muss also ein Kind sein. Kommt aber nicht. Muss man nachhelfen, denken sich Abraham und Sarai. Und Hagar muss eine der schwersten Demütigungen über sich ergehen lassen. Sie soll das Kind von Abraham austragen. Eine Demütigung folgt der anderen. Wir lesen hier eigentlich eine ganz bittere Geschichte. Doch dann kommt der Moment, wo sich das Blatt wendet. Denn durch die Schwangerschaft, durch das Heranwachsen eines Kindes in ihrem Bauch hat Hagar plötzlich Morgenluft gewittert. Sie wehrt sich. Alle Demütigungen, die sie bekommen hat, die werden jetzt alle zurückgezahlt. Kennt ihr das? Das zahle ich denen heim. Und wenn es nur durch Bockigsein ist. Ich spreche nur von meiner Erfahrung. Bei euch läuft es bestimmt besser. Aber es gibt einen Riesenkrach. Es gibt einen Streit, der die Familie eigentlich zerbrechen lässt. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Sarai hatte Hagar gedemütigt. Hagar nutzt die Gelegenheit, sich zu wehren und zurückzuschlagen. Dann kommt Sarai auf die Idee, einen Mann zu fragen. Der sagt, mach mal irgendwie. Und dann wird wieder zurückgeschlagen. Es ist ein schreckliches Drama. Und eine befreundete Familientherapeutin von mir sagte, ja, das habe ich jeden Tag bei mir in der Familientherapie. Ganz normaler Wahnsinn. Also wir sind auch in guter Gesellschaft. Die Bibel erzählt und beobachtet dieses Geschehen ganz interessiert von außen und sagt, ja, jetzt finde den Fehler. Meine vorsichtige Schlussfolgerung ist, wenn wir unsere ganz persönliche eigene Vorstellung von Segen zum Maßstab für dessen Erfüllung geben, dann müssen wir mit allen Mitteln nachhelfen und dabei scheitern wir, ganz klar. Wir scheitern bei dem Versuch, selbst zu erzeugen, was wir für segensreich halten. Und wenn man nochmal genau hinschaut, dann ist es doch, wir glauben Gott eigentlich nicht, dass er es richtig macht. Vermutlich. Der Systemfehler bei der Segenserfüllung führt also zur Isolation, zu Gewalt. Und unsere Fantasie, unsere ganz konkrete Vorstellung von dem, was wirklich Segen ist, bewirkt das komplette Gegenteil. In diesem Fall wird der Segen zum Fluch. Und ich persönlich denke und habe das so beobachtet, Segen wird genau dann zum Fluch, wenn wir ihn auf unsere Art mit unseren Vorstellungen erzwingen. Segen wird zum Fluch, wenn wir ihn erzwingen nach unseren Maßstäben. Und Hagar hat in diesem Familiendrama letztendlich das Nachsehen. Sie wählt die Flucht und die Isolation. Hagar ist an ihrem Tiefpunkt. Sie kann nicht mehr. Und das treibt sie in die Wüste an den lebensfeindlichsten Ort der Welt. Sie befindet sich in der Wüste an der letzten Tankstelle kurz vor dem Ende der Welt, an einem Brunnen zwischen Kadesh und Beret. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um Leben und Tod. Und genau hier, an ihrem Tiefpunkt, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, begegnet ihr der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. Eine ganz besondere Person im Alten Testament, die nicht sehr oft vorkommt mit diesem Artikel der. Und damit die Predigt nicht zu lang wird, ich mache es kurz, aber es ist sozusagen vermutlich ein Hinweis auf den präexistenten Jesus, was ich sehr schön finde. Es gab da einen Philosophen, einen frühen römisch-jüdischen Philosophen, der gesagt hat, das ist der Logos. Und einige von euch kennen vielleicht auch das Johannesevangelium oder haben schon mal gehört, der Logos, das Wort. Am Anfang war der Logos das Wort. Also hier gibt es schon so eine Verbindung dazu. Und ich glaube auch, dass es hier wirklich eine besondere Situation ist. Wir werden gleich nochmal sehen, warum wir hier wirklich mit Gott zu tun haben. Ganz hinten, also zwischen Kadesch und Beret, in der Wüste, da wo der Tod in sichtbarer Nähe ist, steht Hagar vor der Entscheidung und vor Gott. Und spannend ist, dass nicht sie jetzt da irgendwie gebetet hat, sondern der Engel sucht sie, heißt es da. Der Engel sucht Hagar und findet sie. Der Engel sucht sie und findet sie. Er findet die Person an ihrem Tiefpunkt. Und der Engel spricht mit der gedemütigten Frau, die, wie ich vermute, voller Wut, Enttäuschung und Trauer ist. Er sagt: Sarais Magd, woher kommst du und wohin gehst du? Und da haben wir wieder die Frage, die große Frage der Menschheit. Ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und spannend ist, nicht der Mensch stellt die Frage, sondern ihm wird die Frage gestellt. Also Hagar kriegt hier ihre Lebensfrage gestellt. Woher kommst du und wohin gehst du? Sie soll ins Nachdenken kommen, in die Reflexion. Und dann fängt Hagar an, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist ein zutiefst seelsorglicher Moment. Erzähl deine Geschichte. Erzähl sie jemandem und du wirst sehen, dass du beim Erzählen wieder etwas gesünder wirst. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Und das finde ich wunderbar, dass es in dieser Geschichte so betont wird. Er fragt sie und sie erzählt. Und während sie erzählt, merkt Hagar, dass sie eigentlich der Auslöser für die Eskalation war. Sie hat mit dem Stress eigentlich angefangen. Natürlich fing alles vorher an, müssen wir nicht drüber reden, aber sie hat ihren Beitrag dazu geleistet. Und jetzt versteht sie, Gott schenkt zwar Frieden, aber ich muss auch etwas dafür tun. Und nach dieser Seelsorgesitzung bekommt Hagar eine Zusage, die ich jetzt mal so zusammenfasse. Dir gilt Gottes Segenszusage genauso wie allen anderen in der Großfamilie Abraham. Das ist nicht nur auf eine Person bezogen, das gilt auch dir. Und vorher, und das ist für mich jetzt auch, findet ihr das auch spannend, sagt er nicht so, jetzt bist du gesegnet, alles ist gut, jetzt gibt es ein besseres Leben. Nein, hier ist ein Moment, der einen kurz stocken lässt. Er schickt sie zurück in ihre Situation. Sie kriegt zwar ihren Segen, aber sie soll zurück an ihren Platz. Wer hat das nicht schon erlebt? Ob in Familie, Beruf, Partnerschaft, persönlichen Krisen. Man weiß, es tut einem gut zu reden und trotzdem muss man wieder hinein in die Situation. Das wird uns nicht immer erspart. Und es gibt diesen Moment, wo wir entdecken müssen, was unser Anteil an der Geschichte ist, wo wir vielleicht auch Buße tun, nehmen wir das alte Wort. Und dann aber auch sagen, okay, ich werde an diesem Platz mit dem Segen, den ich bekommen habe, tun, wofür Gott mich gesendet hat. Mich traf die Geschichte vor einigen Wochen mitten ins Herz, als wäre sie direkt für mich. Du hast deinen Platz im Leben, du gehörst dahin. Und ich habe zu dem Zeitpunkt so gekämpft gegen meine Situation. Ich wollte das nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand es blöd. Und trotzdem war dieses Wort so klar, du gehörst dahin. Aber hör auf, alles zu bekämpfen, bringt nichts. Ich möchte klarstellen, es geht hier nicht darum, Hagars Situation so anzunehmen, dass sie sich wieder beleidigen und demütigen lassen soll. Das müssen wir nicht. Aber wir haben einen Platz im Leben und wir können an diesem Platz wirken. Wir können das auf die Weise tun, wie Gott es uns zeigt. Manchmal heißt es, man muss sich von etwas, von einer liebgewordenen Eigenschaft oder vielleicht auch von einem Arbeitsplatz oder von was auch immer trennen. Manchmal ja, aber manchmal heißt es auch, nimm doch an, wie du jetzt bist. Das ist deine Geschichte, so ist sie. Kämpf nicht gegen diese Geschichte. Hagars Segenserfahrung beginnt also hier, wo Gott sie sucht und findet. Und ich glaube, er sucht und findet auch uns an unseren Tiefpunkten. Segen am Tiefpunkt. In Hagars Geschichte zeigt sich Segen als gesehen werden, wahrgenommen werden. Erstmal sein dürfen, so wie du bist. Und auch in den dunklen Zeiten gilt dieser Segen. Denn Segen geschieht auch auf dem Weg durch ein steiniges Leben. Die Erzählung endet mit der Schlussfolgerung: Deshalb wird der Ort Brunnen des Lebendigen genannt, der bekanntlich zwischen Kadesh und Beret liegt. Finde ich, das steht da so. Also zwischen Dortmund und Schalke. Und ganz lustig, also ganz spannend finde ich, das weiß ja vielleicht ein oder andere, dass im Hebräischen die Vokale fehlen. Wenn man jetzt andere Vokale einsetzt, dann würden da Worte stehen, die Bund Gottes und Glanz Gottes heißen, Berit und Kadusch. Also der Tiefpunkt des Lebens und der Segen Gottes, die liegen zwischen dem Glanz Gottes und seiner Zusage, diesem Bund Gottes, diese feste Zusage, ich bin da. Genau dazwischen. Und vielleicht gefällt euch das Bild, ich habe mal mit einem Ingenieur darüber gesprochen, wenn wir verstehen wollen, was beim Segen passiert, zwischen dem Glanz Gottes und seiner Zusage, dann kann man das vielleicht vergleichen mit einem Umspannwerk für Starkstrom. Der besagte Freund ist also in der Energiewirtschaft tätig und kennt sich damit aus. Ich habe nochmal nachgefragt, er sagt, ja, das ist so. Wenn der Strom aus den Überlandleitungen von uns so angezapft würde, wären wir alle sofort tot. Können wir nichts mit anfangen. Der muss für die haushaltsübliche Menge umgeformt werden, damit wir was damit anfangen können. Und so ist der Segen. Der wird in haushaltsübliche Form umgesetzt, für uns in kleine, vielleicht Mosaiksteine oder Buchstaben, umgesetzt wird, und damit wir den auch gebrauchen können, dass der Segen Gottes, so stark wie der ist, uns nicht kaputt macht. Segen, das Umspannwerk der unfassbaren Glanz, der Größe und des Glanzes Gottes für uns. Und das Ewige und das Irdische, das kriegen wir nicht zusammen, aber dazwischen, da ist der Segen. Zum Schluss. Ich bin davon überzeugt, dass wir gesegnet sind und dass wir Segen weitergeben müssen, denn Segen verpflichtet, so wie Reichtum verpflichtet und Adel verpflichtet. Wir sollen teilen. Und Segen kostet uns etwas, indem wir loslassen, loslassen von alten Bildern, loslassen von alten Gewohnheiten. Und Segen empfangen können in haushaltsüblicher Menge. Indem wir Jesus nachfolgen, gelangen wir auch dahin, wo es nicht um unsere Vorstellung von Ehre geht, sondern um seine. Und wir können Gottes Segen teilen, und das kann jeder von uns, in diesen ganz kleinen Begegnungen, manchmal ausgesprochen, manchmal auch nicht. wenn ihr jemanden besucht und es, ihr wisst, es ist eine Person, die auch betet und Segen in Anspruch nimmt, bietet das doch mal an. Gibt es etwas, wofür ich dich segnen kann? Vielleicht auch etwas nicht so Angenehmes. Oder im Stillen, wenn ihr jemandem begegnet, ich denke ganz oft an die Menschen an der Kasse in den verschiedenen Supermärkten, die haben kein leichtes Leben, den kann man auch mal im Gedanken wirklich einen richtig schönen Segen zuwenden, abgeben. Macht das mal. Ihr werdet euch wundern, was passiert. Und wir können damit einen Segensstrom auslösen, der diesen Stadtteil verändert, der die Stadt verändert. Ein Segensstrom, weil es ein Umspannwerk ist, ein Segensstrom, der den Menschen gut tut, der uns gut tut. Und er wird wachsen. Lass Gott mit dir in deinem Leben Segensgeschichte schreiben. Lass Gott mit dir in deinem Leben Segensgeschichte schreiben, so wie er Geschichte mit Abraham, Sarai und eben Hagar geschrieben hat. Gute Worte können wir immer gebrauchen, auf jeden Fall. Noch mehr brauchen wir Gottes Segen. Und deshalb wünsche ich allen, so ähnlich wie meine Kollegin, von der ich zu Beginn erzählt habe, Segen.